Das ist das auch, was mich so inspiriert hat, während meinen Vorlesungsbesuchen bei Götz Werner, der das so formuliert hatte, dass Unternehmertum in erster Linie bedeutet, sich selbst zu unternehmen.
Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Professor Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup- und Innovation-Geek. Heute schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der Retromotion GmbH. Das Thema, wie Retromotion durch ausgeklügelte Partnerschaften und neueste Technologien Ersatzteile für Young- und Oldtimer verfügbar macht.
Unser heutiger Gast ist Arthur Oswald, der neben seiner eigenen Gründung auch an der Gründung eines sogenannten Corporate Startups beteiligt ist. Bevor wir auf das Thema Corporate Startup aber eingehen, Arthur, gleich die erste Frage: Wer bist du und was machst du?
Ja, erstmal vielen Dank, Resa, vielen Dank, Stefan, dass ihr mich hier eingeladen habt zu eurer Podcast-Serie. Ganz kurz, ich bin Arthur, 35 Jahre alt, habe eine kleine, schnucklige Familie mit zwei Kids, 2,5 und 5 Jahre alt, die mich gut beschäftigen. Und ja, zu meinem Werdegang. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der Uni Karlsruhe am KIT, hatte dort Vorlesungen bei Götz Werner gehabt, vielleicht dem einen oder anderen Begriff, ist der Gründer von DM. Und der hat ein tolles Menschenbild, ein tolles Weltbild, ein tolles unternehmerisches Bild mir vermittelt und mich, sag ich mal, begeistert und motiviert fürs Unternehmertum. Ja. Von da an habe ich dann so nach Problemen gesucht im Alltag. Im Studium hatte ich dann das Problem mit dem Drucken. Daraus ist mein erstes Startup entstanden, RevoPrint. Da bieten wir Studenten kostenlosen Druck von Dokumenten an. Das Ganze ist werbefinanziert. Und da konnte ich so meine ersten Erfahrungen sammeln, was es bedeutet, ein Startup auf die Beine zu stellen, Team aufzubauen etc. Und auch weil wir uns da mit 3D-Druck beschäftigt haben, kam dann der Kontakt zu meinem jetzigen Startup, wo ich auch mit aufgebaut habe, Retromotion zustande. Da lief der Kontakt über Mahle, ist ein großer Zulieferer in der Automobilbranche. Und daraus ist dann eben das zweite Startup entstanden, Retromotion als Corporate Startup. Mhm. Genau, das so. In der Nutshell würde ich mal sagen, so was meinen Werdegang anbetrifft, schon immer in der Startup-Szene unterwegs gewesen und möchte der Szene auch treu bleiben. Ja.
Kurz zur Orientierung, wie lange hast du RevoPrint gemacht, bevor du mit Retromotion angefangen hast und wie lange machst du schon Retromotion?
Genau, also RevoPrint gibt es immer noch, ja, und läuft autark weiter. RevoPrint ist 2012 gegründet worden. Natürlich so die ganze Ideenphase etc. Hatte ich wahrscheinlich schon 2 Jahre vorher, war wahrscheinlich 2 Jahre schwanger mit der Idee, bis ich dann so den Mut gefasst hatte, okay, tatsächlich in eine Ausgründung zu gehen und das Ganze zu starten. Dann eben 4 Jahre lang mit RevoPrint intensiv mich auseinandergesetzt mit dem Markt etc. Und 2016, also 4 Jahre später dann eben, kam der Kontakt mit Mahle zustande und daraus dann das Corporate Startup. Jetzt haben wir das Jahr 2020, also auch jetzt wieder 4 Jahre, wo ich auch mittlerweile an Retromotion dran bin.
Super, und vielleicht darf ich da gleich einhaken. Es ist ja super spannend, dass wir dich hier haben. Einmal mit der Erfahrung, quasi eigenständig zu gründen, mit einer Idee loszulaufen und, wie du sagst, lang damit schwanger gegangen zu sein und dann das loszutreten und dann genau den Vergleich auch mal zu haben mit einem starken Partner im Rücken, ne, aus so einem Corporate-Umfeld raus zu gründen. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben? Wie war das unterschiedlich? Was lief da ganz anders? Gibt es vielleicht auch Empfehlungen zur einen oder anderen Richtung, falls jemand zuhört und auch überlegt, in welche Richtung er oder sie gehen könnte?
Ja, ist eine große Frage. Da gibt es nur Unterschiede, würde ich sagen, fast. Ja. Ich würde auch wahrscheinlich die Behauptung aufstellen, dass jede Gründung einzigartig ist, ja, und einen einzigartigen Weg durchläuft. Es handelt sich ja um Innovation, etwas, was es noch nicht so am Markt gab. Wie sind die Gegebenheiten? Wo findet die Innovation statt? Deswegen gibt es per se, ist jede Gründung wahrscheinlich sehr, sehr individuell. Und natürlich muss man gucken, hat man ein funktionierendes Geschäftsmodell, das ist identisch. Wie finanziert man das Ganze, das ist identisch. Also diese Fragestellungen sind, sage ich mal, identisch. Die Ausführung ist dann sehr unterschiedlich. Und man guckt dann natürlich auch, welche Gegebenheiten findet man vor, um daraus, sage ich mal, direkt was in Umsetzung zu bringen. Also ich glaube, der Fachbegriff ist dafür Effectuation. Wenn man einfach schaut, okay, welche Leute, welche Ressourcen habe ich um mich herum, welches Netzwerk habe ich um mich herum, um das in meine Idee einfließen zu lassen und die einen Schritt voranzubringen. Mhm. Und diese Umgebungen waren einfach sehr unterschiedlich, ja, bei den beiden Startups. Eben bei RevoPrint war ich sehr auf mich allein gestellt, während ich bei RetroMotion eben die Möglichkeit hatte, mit einem Corporate, der super viele Ressourcen hat, auf die zuzugreifen und die in die Unternehmung reinzubringen, werthaltig.
Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Also Mahle ist ja ein sehr, sehr großes Unternehmen. Wie bist du da vorangegangen?
Ja, der Kontakt kam eigentlich per Zufall zustande. Wir haben ja mit RevoPrint zu dem Zeitpunkt uns intensiv mit 3D-Druck auseinandergesetzt. Und gleichzeitig hat Mahle ein Innovationsprogramm aufgesetzt mit einem Company Builder namens Pioniergeist.
Also da vielleicht für Leute, die einen Company Builder nicht kennen, sagen, was macht ein Company Builder?
Ein Company Builder sind Menschen, die, sag ich mal, versuchen anhand von Prozessen und Methodiken anhand von Prozessen methodisch Startups auf die zu stellen. Ja, machen das auch sehr gerne mit Corporates zusammen, mit größeren Unternehmen. Und sagen, okay, auf der einen Seite haben Sie die methodische Kompetenz, auf Seiten der Corporates gibt es die Ressourcen. In unserem Fall war das so, dass der Company Builder Pioniergeist eben gesagt hat, es braucht noch eine weitere Zutat, nämlich die Startup-Gründer Gründer an sich, die da mit einem gewissen Mindset reingehen versuchen, Dinge umzusetzen. Ja, und so war das dann eben auch aufgesetzt, dass Mahle eine Innovationschallenge formuliert hatte. Mhm. Und die war in unserem Fall 3D-Druck für den Aftermarket. Ja, und entsprechend hat dann Mahle und der Company Builder Pioniergeist eben geschaut auf dem Startup-Markt, wer würde von seinem Profil da ganz gut dazu passen, und so war das dann tatsächlich eine LinkedIn-Anfrage, ja, ob ich Lust hätte, mir mal so eine Sache anzuschauen. Und ich komme ja aus dem Heidelberger Raum, das ganze Mahle hat seine Headquarters in Stuttgart. Für mich war das dann eher so eine Frage, okay, da könnte ich mein Netzwerk eigentlich erweitern. Ich hatte jetzt nicht die Absicht eigentlich, okay, da findet jetzt eine Ausgründung statt, sondern da sind auch interessante Leute, ist ein interessantes Konzept, ich probiere es einfach mal aus.
Das ist interessant. Das heißt, Mahle hat absichtlich nicht intern sowas gegründet, sondern tatsächlich fokussiert auch jemand Externes mit reingenommen. In dem Fall war das dann du, beziehungsweise über Pioniergeist bist du dann reingekommen.
Genau, also ich glaube, und man muss ja bedenken, das war vor 4 Jahren, 2016, da war das Thema auch noch nicht so weit verbreitet. Sprich, da hat Mahle auch Mut bewiesen im Sinne von, okay, wie können wir neue Konzepte ausprobieren, wie können wir uns selbst challengen. Die haben ja auch gewisse Unternehmenskultur und diese Unternehmenskultur wollten sie mit neuen Kulturen zusammenbringen und schauen, okay, wie kann man davon profitieren? Das war, glaube ich, der erste Gedanke seitens Mahle. Ja.
Was ich aber interessant finde, ist, das heißt, dein Co-Founder in dem Sinne war Mahle. Ja. Hattest du aber auch interne Co-Founder aus Mahle selbst, also Mitarbeiter, die jetzt mit an Bord waren? Also kannst du so ein bisschen beschreiben, wer deine Co-Founder in dem Moment alles waren?
Ja, also genau, es war vom Programm so angedacht, dass zwei aus der Corporate-Welt, also dem Konzern von Mahle, bereitgestellt werden. Da haben sie auch intern gescreent, wer hat Interesse, wer könnte passen. Und da konnten sich die Leute quasi bewerben, auch auf diese Innovationschallenges. Dann war auch so ein gewisser Prozess, der da stattgefunden hat. Dann haben sich da die Leute herauskristallisiert. Und dann auf der anderen Seite ist das Gleiche passiert in der Startup-Welt. Ja, und da wurden auch Leute gescreent. Und dann eben diese, das waren Viererteams, zwei aus der Corporate-Welt, zwei aus der Startup-Welt zusammengebracht. Ja, und diese Findungsphase war auch eigentlich, natürlich hatten sie die Profile schon so sich angeschaut, aber sie haben es den Leuten überlassen, sich die Themen auszusuchen. Mhm. Ja, also es war tatsächlich nicht so, dass es hieß, okay, du machst diese Innovationschallenge, weil da gab es auch weitere Innovationschallenges, nicht nur diese eine, mhm. sondern die haben gesagt, okay, sucht euch was aus. Natürlich sucht man dann ein Thema aus, wo man auch was dazu beitragen kann. Und so hat sich dann unser Team zusammengefunden und wir kannten uns gegenseitig alle nicht. Also wir waren uns total erstmal fremd und mussten uns erstmal kennenlernen.
Mhm. Mutig, ne? Also zu sagen, das sind ja quasi noch Wildfremde. Jetzt haben wir vielleicht mal an einem Projekt zusammengearbeitet. Aber zu sagen, sind wir jetzt die, die uns in so einem Startup zusammenschweißen lassen wollen und sind wir das richtige Team, ist ja was ganz anderes, als wenn man vielleicht sonst aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Umfeld irgendwie Leute findet und sagt, komm, wir probieren mal was aus. Ne?
Ja. Ja, es war ein Versuch, ein Experiment. Es war damals auch das allererste Mal, dass sowas durchgeführt wurde, auch von diesem Company Builder, vom Pioniergeist. Das heißt, man hatte sich Hypothesen überlegt, man hat das Experiment aufgesetzt und dann hat man mal geschaut, okay, was passiert da? Und dann musste jeder eben schauen, okay, müssen wir hier nachjustieren oder müssen wir irgendwas anpassen, etc. Also es war auf jeden Fall von allen Seiten, sage ich mal, eine gute Portion Mut notwendig. Ja.
Interesse halber, sind noch alle sogenannten Co-Founder mit dabei oder hat sich da, ich meine, 4 Jahre ist eine lange Zeit, hat sich da ein bisschen was verändert in der Zwischenzeit?
Es hat sich sehr viel verändert. Gerade weil du jetzt das Team ansprichst und ich habe es ja schon hergeleitet, wir waren sehr wild zusammengewürfelt. Natürlich so der Punkt, der uns zusammengebracht war die Challenge. Mhm. Aber es braucht halt eben noch viel mehr, ja, als nur diese Challenge. Okay, wie sind die Skills, wie sind die Charaktere, wie in welchen Lebensphasen befindet man sich? Mhm. Wir hatten bei uns im Team eine Person, die war jetzt kurz vor Renteneintritt. Natürlich begeistert für Unternehmertum, aber vielleicht noch nicht so weit zu sagen, okay, ich setze jetzt alles aufs Spiel, meine letzten Rentenzahlungen und gehe in eine totale Unsicherheit. Ja, dann auch, okay, sind die Skills und Kompetenzen gleichermaßen verteilt oder ist, und das war bei uns leider nicht der Fall, sondern wir waren alle sehr ähnlich gestrickt deswegen hat dann auch im Team nochmal eine krasse Umstrukturierung stattgefunden, sodass eigentlich ich dann ein neues Team aufbauen konnte, weil jeder dann für sich auch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen hat.
Mhm. Ja. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
Aktuell sind immer 12 Leute, je nachdem, wie man die Volkszählung macht. Aber bei uns ist, gehört jeder zum Team, also von Praktikant über Auszubildenden bis zu Festangestellten. Und die nehme ich alle mit auf in die Zählung, weil die alle das Team auszeichnen. Ja.
Bevor wir jetzt gleich mehr in das Geschäftsmodell eingehen von RetroMotion, du bist ja Geschäftsführer von RetroMotion, Co-Founder und Geschäftsführer. In welcher Form bist du beteiligt an dieser Ausgründung? Also wie wirst du incentiviert dafür?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt voll eintauchen würde, weil es braucht viele Hintergrundwissen, um sag ich mal, das Konstrukt zu verstehen. Insgesamt ist es so, dass wir eine Industrielösung sind und das ist eben kein ein Corporate Startup und es ist kein klassisches Startup. Deswegen ist auch nicht bei uns so eine klassische Anteilsverteilung, sondern wir haben die über virtuelle Anteile geregelt, über ESOP-Stocks etc., um einfach den Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, weil wir denken und überzeugt sind davon, dass das die richtigen sind, mussten wir da auch Anpassungen stattfinden lassen, was Anteile etc. angeht. Mhm. Also ich bin schon incentiviert über die Unternehmensentwicklung an sich. Das ist, sag ich mal, das Fundament. Wie das Ganze so technisch ausgeprägt ist, das sind, sag ich mal, so Detailsachen. Aber ich partizipiere mit am Unternehmenserfolg. Ja. Mhm. Mhm. An der Unternehmensentwicklung, nicht nur Erfolg, sondern auch an der Unternehmensentwicklung. Ja. Mhm.
Mhm. Okay, jetzt zum interessanten Teil auch des Geschäftsmodells. Du hast vorher gesagt, 3D-Druck im Aftermarket für Ersatzteile. Mhm. Ist das so, wie du es noch beschreiben würdest? Was versteckt sich konkret dahinter? Und meine Lieblingsfrage natürlich, wie kommt Geld in deine Tasche rein, beziehungsweise von RetroMotion? Wie verdient ihr Geld?
Ja, genau, wie, also dieser Startvektor war eben 3D-Druck für den Aftermarket. Da sind wir dann erstmal losgerannt und Leute interviewt. Gibt es da einen Bedarf? Wie sieht der Markt aus? Wie sieht das technisch aus? Ist das schon umsetzbar, etc.? Ich kannte das eben noch aus meiner Revoprint-Zeit, dass der 3D-Druckmarkt zwar in einer starken Entwicklung ist, aber der ist noch lange nicht massentauglich. Und das, was dem Markt unglaublich fehlt, sind die Anwendungsfälle. Und deswegen haben wir auch da sehr schnell die Kurve bekommen, zu sagen, okay, welche Anwendungsfälle gibt es am Markt, um 3D-Druck verkaufen zu können und an den Mann bringen zu können, und da schnell festgestellt, dass bei Werkstätten, die gerade so im klassischen Bereich unterwegs sind, also Oldtimer restaurieren oder reparieren, dass die häufig ein Ersatzteilproblem haben, dass die häufig sehr viel Zeit dafür aufwenden müssen, die Teile aufzufinden. Es geht so weit, dass sie eben nachts da sitzen, Und der Partner oder die Partnerin schauen Fernsehen und die haben einen Laptop auf dem Schoß und suchen dann eBay durch. Ja, und das geht halt stunden- und tageweise so. Und diese ganze Zeit, die sie da aufbringen, können sie eigentlich dem Endkunden gar nicht richtig fakturieren. Ja, weil sonst würde der Endkunde sagen, okay, das gehört eigentlich zum Service dazu. Ja, genau. Und eben, da gibt es diesen Bedarf und diesen, oder nicht Bedarf, sondern diesen krassen Schmerz, dass da viel Zeit reingeht. Und dann wiederum festgestellt, dass gerade die Leute bereit sind, auch ein Stück weit mehr Geld auszugeben für ein Ersatzteil, das aufwendiger produziert wurde. Ja, also zum Beispiel im 3D-Druck. Und weil wir gesagt haben, okay, vielleicht dauert das. Vielleicht ist dieser Business Case der Nachproduktion von Ersatzteilen in dieser Nische Old- und Youngtimer noch zu wenig, um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu sein. Mhm. Haben wir noch zwei andere Stufen. Und die erste Stufe ist eben ein Online-Shop, ein klassischer Online-Shop, worüber man Ersatzteile kaufen kann für sein Liebhaberstück. Die zweite Stufe ist dann so ein Teile-Scout, wo Teilehändler angebunden sind und man Anfragen rausschicken kann. Und die dritte Stufe ist, wenn man da immer noch nicht fündig geworden ist als Nutzer, dann eben in die Nachproduktion zu gehen und zu sagen, okay, könnt ihr dieses Teil für mich nachproduzieren, weil das gibt es tatsächlich nicht mehr am Markt. Ja.
Also kannst du das so ein bisschen einschätzen, wie denn euer Schwerpunkt heute liegt? Also du hast ja jetzt verschiedene Bereiche eures Portfolios beschrieben. Ist es denn, dass der Schwerpunkt auf dem 3D-Druck liegt, wo es die Idee ja herkam? Oder ist das eigentlich jetzt nur ein Nischenteil von eurem gesamten Modell?
Sehr berechtigte Frage, weil das war so die Anfangsidee 2016. Ja, und dieses Konzept hatten wir innerhalb von 8 Wochen eigentlich erörtert und es war eigentlich bombenfest, weil wir ja auch die Rückmeldung der Kunden hatten, der potenziellen Kunden. Haben dann aber festgestellt, okay, die Musik spielt tatsächlich in dem E-Commerce-Geschäft auch die Zeit, die da reinging, jetzt verhältnismäßig in den letzten Monaten und Jahren, ging insbesondere in den E-Commerce-Bereich, also in die erste Stufe. Aber die Nachproduktion ist das, was RetroMotion einzigartig macht. Ja? Nämlich Teile verfügbar zu machen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja? Also aus Endkundenperspektive für uns super wichtig. Und deswegen sind wir da auch weiterhin dran, diese Stufe auszubauen, zu gucken, wie können wir das weiter digitalisieren. Ja, die Frage zum Geschäftsmodell vielleicht noch, also wie verdienen wir Geld, ist gerade jetzt im Bereich E-Commerce, ist das eigentlich ein klassischer Handel. Ja, wir kaufen Teile ein und wir verkaufen sie. Was vielleicht einzigartig ist, dass wir diese Teile genau für eine Sekunde besitzen. Ja, also sprich, wir versuchen alles zu digitalisieren, wir versuchen kein eigenes Lager aufzubauen und das sehr konsequent, sondern rein über elektronische Wege den Kauf abzubilden und die Leute zusammenzubringen und die Ware dann je nach logistischem Prozess an den Endkunden zu bringen. Ja.
Kannst du noch mal was zur Produktion der Ersatzteile oder wie ihr die Ersatzteile auftreibt, dazu noch mal was sagen?
In welcher Stufe jetzt? In der ersten oder in der dritten Stufe?
Also die Teile, die ihr verkauft über euren E-Commerce-Shop, so ich es verstanden habe, sind die tatsächlich dann auch unter anderem über 3D-Druckverfahren hergestellt worden? Alle Teile, die ihr da handelt oder kauft ihr auch am Markt ein? Wie macht ihr das?
Vielleicht direkt da noch anschließend. Bei 3D-Druck, so ein bisschen habe ich mich mal mit beschäftigt, ist ja auch die Frage, gibt es denn vorhandene Baupläne, im Idealfall digitalisiert, oder müsst ihr die quasi dann erstellen aus den Teilen, die euch kaputt vielleicht zugeschickt werden? Wie funktioniert da der Prozess?
Also das war der große Benefit, den wir ausfindig gemacht haben, diese Zusammenarbeit mit der Industrie. Also jetzt auf deine Frage, Stefan. Diese Baupläne, Mahle, ein Bosch, ein Continental, die sind ja Zulieferer von der Automobilindustrie, die designen und entwerfen die Teile, die haben also auch die Baupläne auch von älteren Fahrzeugen. Und deswegen ist da die Nähe zur Industrie super vorteilhaft. Mhm. Ja. Wir können dann sagen, okay, diese Baupläne, die es dort gibt, die können wir in einem Schritt, wenn der Zeitpunkt richtig ist, digitalisieren und das Ganze in einen digitalen Prozess umwandeln, ja, und die Teile produzieren lassen. Auch was den ersten Schritt anbetrifft, Reza, wo wir die Teile so herbekommen, auch da merken wir, okay, diese Old- und Youngtimer-Ersatzteile, da ist ein Markt da, also der ist in Europa, ist der ungefähr 10 Milliarden Euro schwer. Aber der ist immer noch nicht so groß genug für die Zulieferer, um da irgendwie was an den Endkunden zu verkaufen, sondern da muss es, das sind wir eigentlich die richtige Schnittstelle, um einerseits den Markt, den Bedarf vom Markt abzufragen. Und wir haben Einblicke eben, okay, was gibt es auf Lager bei den Herstellern und den Erstausrüstern, um die dann zusammenzubringen. Ja, das ist so der große Vorteil, den wir haben, dass wir eben sehr direkt, sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten, um diese Schätze, ja, für diese Nische zu identifizieren und sichtbar zu machen für den Endkunden. Weil wenn ein Endkunde bei irgendeinem großen Konzern anruft, man kennt es vielleicht, dann ist man erstmal, dann ist der Konzern überfordert mit dem Endkunden, ja, weil er hat ja, ist gar nicht darauf ausgelegt. Ja. Mhm. So kommt er bei uns auf die Plattform, weil wir die Ersatzteile sichtbar machen für den Endkunden, unsere Zulieferer, unsere Hersteller, unsere Lieferanten auf Lager haben.
Ich finde das super interessant, weil in erster Linie, du hast ja ein paar Namen genannt, Mahle, Bosch, Continental, das hört sich auch so ein bisschen nach Wettbewerber an. Mhm. Und trotzdem verkaufen quasi alle dann über eure Plattform. Wie hast du, also wiefern siehst du diese Wettbewerberansicht? Wie hast du die zusammenbekommen? Mhm. Sehen es die Unternehmen auch so? Oder ist es eher friendly, und man versucht wirklich dem Kunden was Gutes zu tun? Welche Richtung geht das?
Also es war auch ein Diskussionspunkt, weil das Ganze ist ja mit Mahle zusammen entstanden. Ja. Und natürlich ist so aus einer ersten Haltung heraus, will ja, das ist nur menschlich, ja, das würde ich wahrscheinlich auch so machen, erstmal, ja, wie kann ich das Thema irgendwie alleine starten und umsetzen und an den Markt bringen. Da hat sehr gut geholfen, so die Fragestellung, was will der Kunde eigentlich? Ja. Mahle ist jetzt bekannt für Kolben und Filter. Und will der Kunde nur Kolben und Filter? Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Sondern er will auch noch andere Teile. Er will noch eine Zündkerze, er will noch Karosserieteile, Accessoires, Öle etc. Ja. Das heißt also, wenn man einfach nur diese Fragestellung aus Endkundensicht trifft oder formuliert, dann wird sofort klar, dass so eine Sache nicht fliegen kann, wenn da ein sehr begrenztes Portfolio auf der Plattform ist und zugänglich gemacht wird. Das heißt, die Plattform muss sich öffnen, um Erfolg haben zu können. Ja, und da war man auch, natürlich gab es erstmal so interne Diskussionen, auch bei Mahle, inwiefern so eine Öffnung Sinn macht oder nicht. Aber da greift dann der Menschenverstand, sage ich mal, da kommt man nicht drum herum, als die Frage eben zu bejahen hinsichtlich der Öffnung der Plattform. Ja. Das heißt, es war eigentlich relativ einfach, sage ich mal, das so abzubilden, zu sagen, okay, es wird kein reiner Mahle-Kolben-Shop, sondern es wird eine offene Plattform, wo es keine Exklusivität gibt, wo jeder drauf kann und seine Teile verkaufen kann.
Ja. Am Schluss dann alle gewinnen und profitieren können davon, ne? Durch die Ganzheitlichkeit.
Mhm. Genau, weil dann auch der Endkunde den größten Benefit davon zieht. Ja? Und man muss immer solche Fragen immer aus Endkundensicht angehen. Dann findet man eigentlich auch relativ schnell das Verständnis auf allen Seiten.
Genau, das finde ich super interessant. Ich habe mir auch mal angeschaut, deine GmbH. Es ist ja nicht nur Mahle quasi drin, sondern tatsächlich auch die Konkurrenz selbst. Das heißt, ihr habt nicht nur eine gemeinsame Plattform, sondern ihr macht doch tatsächlich richtig zusammen Geschäft. Wie ging das vonstatten? Also ich finde es sehr interessant, dass man so verschiedene Akteure an den Tisch kommt und sagt, wir verkaufen nicht nur über die gleiche Plattform, sondern wir starten ein gemeinsames Unternehmen. Also wie hast du die alle an deinen Tisch bekommen und wie ist die Involvierung in die Retromotion GmbH? Mhm.
Ja, sehr gute Recherchearbeiten, die du da anstellst und die Bücher durchschaust. Ja, es ist ja kein Geheimnis, das muss man ja offenlegen in Deutschland, wer alles die Gesellschafter sind. Und das ist auch nichts, wo wir ein Geheimnis draus machen, sondern es ist auch eine Stärke von Retromotion, dass wir namhafte strategische Gesellschafter, Investoren haben. Ja, also wir haben neben Mahle als Co-Founder und Initiator haben wir dann in der zweiten Runde oder in der ersten Finanzierungsrunde, muss man eigentlich sagen, weitere Zulieferer gewonnen, nämlich SKF, Continental und Mann und Hummel. Und ja, das war dann natürlich ein längerer Prozess, sage ich mal, da eine Überzeugung für zu schaffen. Ja, das eine ist, sage ich mal, auf der Plattform die Hersteller und Lieferanten onzuboarden und das zu betreiben. Das ist relativ einfach. Jetzt ist es aber, haben wir das so weit geführt, dass wir gesagt haben, okay, diese Plattform macht auch nur dann Sinn, perspektivisch, wenn auch die Industrie daran partizipieren kann. Ja, Und wenn wir die voll mit ins Boot holen und auch nur als strategische Partner mit reinholen, weil wir wollen ja eine ganz enge Zusammenarbeit haben. Und das ist nur möglich, wenn die sich dann halt auch sehr verantwortlich dafür fühlen. So die Argumente waren, einerseits bieten wir eine Spielwiese, ja, um E-Commerce zu lernen im Bereich der Old- und Youngtimer. Ja, was bedeutet es, Bestellungen zu verarbeiten für den Endkunden mit uns als Schnittstelle gegenüber dem Endkunden? Wie sehen da die Prozesse aus? Also ganz viel Learning dabei, ganz viel ausprobieren, diese auch Brand Awareness aufzubauen hin zum Endkunden ist auch sehr wichtig für die Zulieferer und Erstausrüster. Jetzt haben wir es aber auch so gemacht, wir haben ja mit Mahle als Beispiel, Mahle und Mann und Hummel, das sind eigentlich auf dem Markt zwei sehr starke Wettbewerber, weil sie das gleiche Produkt auch noch anbieten, nämlich Filter. Ja, also im Filtergeschäft sind sie super kompetitiv unterwegs und da war ich selbst überrascht, wie man eigentlich Leute zusammenbekommen kann, wenn man sagt, okay, wir schließen hier niemanden aus, wir machen das, wir setzen hier eine ganz neue Denke an und wir versuchen den Schulterschluss und das Beste aller Parteien ins Boot mit reinzuwerfen, auch wieder formuliert aus der Endkundenperspektive. Und das hat natürlich viel Überzeugungsarbeit gebraucht auf unterschiedlichsten Ebenen, aber letztendlich hat es dann auch funktioniert. Ja? Also wir sind jetzt, glaube ich, der einzige Player am Markt, der gerade so eine Industrielösung für in diesem speziellen Segment, mit dieser speziellen Lösung auf die Beine gestellt hat, weil da eben nicht nur das Geschäftsmodell wichtig ist, sondern auch das Mindset. Ja? Und wir haben auch versucht, das Mindset mitzuprägen und dafür ein neues Mindset einzuführen. Ja? Und anstatt nur im krassen Wettbewerb zu stehen, zu schauen, okay, wo kann man Kräfte bündeln und ohne sich weh zu tun, sondern einfach sich auch eine Plattform zu schaffen. Und gerade im Old- und Youngtimer-Bereich ist da auch der Raum dafür da, um sowas umzusetzen.
Wo wir gerade so ein bisschen vom Markt sprechen, vielleicht da nochmal tiefer eingehen. Du hast vorher schon beschrieben, die Leute saßen vorher vielleicht auf dem Sofa mit dem Laptop, haben irgendwie eBay abgesucht, ob sie was finden. Ich war vor ein paar Jahren mal mit einem Bekannten auf so einer Oldtimer-Gebrauchtmesse, vor allem auch eben auf dem Maimarkt in Mannheim. Wahnsinnig, was da alles angeboten wird und was auch alles gesucht wird. Aber es war wirklich ein Tag nur Suche, ne? Weil der hat das in einem Korb, der hat das in einem Korb und man war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also ich denke mal, Suche ist wirklich ein großes Thema gewesen, was wahrscheinlich bei euch geholfen hat. Was waren denn vielleicht andere Innovationsaspekte, wo ihr sagt, damit haben wir wirklich den Kunden eine Neuerung gebracht? Was war das Neue, was ihr gemacht habt? Und du sagtest gerade, ihr seid quasi auf dem Level die Einzigen im Markt. Ist das sowas, wie sieht Konkurrenz für euch aus? Das vielleicht noch dazu gefragt. Mhm.
Ja, also du sprichst die Vetterama an in Mannheim. Da war ich auch dreimal dort. Nur vielleicht eine kurze Anekdote. Da habe ich meine ersten Kundeninterviews geführt und die Leute haben gedacht, was ist das für ein Spinner? Was ist das für ein Nerd? Mit dem reden wir nicht. Das war super schwer für mich, da einen Einstieg in diese Szene zu bringen und oder zu kommen, weil es braucht da echt sag ich mal, viel Patina, ja, um da akzeptiert zu werden. Wenn man da so als Neuankömmling reinschnuppert, dann wird man erstmal schief angeguckt und die Haltung ist sehr distanziert. Das hat also so seine Zeit gebraucht, bis man da akzeptiert wird, auch von der Szene. Ja? Gerade auch als neue Lösung. Ja, was macht uns besonders? Es haben tatsächlich, also es gab vor uns eine eigentlich fast identische Plattform, jetzt ohne die zweite und dritte Stufe, wie wir sie haben, aber im E-Commerce-Geschäft, die auch vom Hightech-Gründerfonds finanziert wurde, die dann aber nach einem Jahr eingestellt wurde. Und wir haben das auch erstmal gar nicht mitbekommen gehabt, dass die am Markt waren. Also die waren für uns damals noch nicht sichtbar, aber die waren, das war so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr versetzt vor uns oder während wir eigentlich auch uns die ersten Gedanken dazu gemacht haben, waren die live gerade, so war das. Und man hat gemerkt, dass es, weil dieser Markt so eingefahren ist, auch in seinen Strukturen. Ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, man braucht Patina, man braucht so die Historie, um am Markt ernst genommen zu werden. Also braucht man da den langen Atem. Ja. Auch aus dem Aspekt macht es total Sinn, wenn man eben mit strategischen Investoren da an einer großen Vision, an einer längerfristigen Vision arbeitet, als wenn man jetzt ein institutionellen Investor mit drin hat, der einen Return on Invest innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre haben möchte und die Zahlen jeden Monat nachverfolgt. Es ist nicht so, dass wir nicht sehr zahlengetrieben sind, ja, aber es braucht halt auch dieses wiederum das entsprechende Mindset, um in diesem Markt bestehen bleiben zu können. Ja. Und wir haben diesen langen Atem gebraucht, und den hat aber auch jeder Gesellschafter und auch wir im Team mitgebracht, uns da reinzufuchsen und so aufzustellen, um da auch überzeugend da zu sein. Ja.
Du hast gerade Zahlen gesagt. Kannst du so ein bisschen was zu den Umsatzzahlen grob sagen oder zum Umsatzwachstum? Wo befindet ihr euch ungefähr?
Ja, also um das vielleicht so zeitlich einordnen zu können, wir haben 2,5, 3 Jahre dafür gebraucht, dieses Konstrukt aufzustellen, ja, mit den Industriepartnern etc. Natürlich haben wir parallel auch schon am Produkt gearbeitet, aber wir waren, sage ich mal, noch nicht in der 100-prozentigen Operation-Schiene drin, ja, sondern es ging vielmehr darum, uns so aufzustellen, dass wir für den Markt am besten aufgestellt sind. Und das hat seine Zeit gebraucht. Und wir sind eigentlich dann nach der ersten Finanzierungsrunde sind wir dann live gegangen mit dem Team. Das war im Juni letzten Jahres, 2019. Und seitdem haben wir ein super Wachstum hingelegt mit monatlich im Durchschnitt. Ich habe gerade letzten Bericht erstellen müssen. Es sind 30%, die wir monatlich aktuell wachsen. Mhm. Das von null angefangen ja, war einfach super gut, muss ich sagen. Sehr, sehr positive Entwicklung. Ja.
Hat Corona eine besondere Auswirkung auf euren Umsatz gehabt?
Wir waren auch, also erstens, wir waren auf der Messe in Stuttgart. Da waren, das war genau eine Woche vor Lockdown. Da haben wir noch nicht gewusst, was uns da eigentlich bevorsteht. Dann kam der Lockdown und dann, oh, was passiert jetzt? Werden die Leute weniger einkaufen? Werden sie mehr einkaufen? Tatsächlich war es so, dass sie ihrem Hobby gefolgt sind, dass gerade die E-Commerce-Kanäle Aufschwung erfahren haben, aber auch nicht in allen Segmenten. Aber in unserem Segment, im Teile-Business, war es so, weil auch die Werkstätten als systemrelevant geschaut wurden und behandelt wurden, entsprechend offen geblieben sind und die Leute dann auch die Zeit hatten, sage ich mal, an ihren Autos weiter zu basteln und da auch fleißig eingekauft haben. Entsprechend haben wir da auch nochmal sehr gute Umsatzentwicklung genommen in den letzten Monaten. Also bei uns gibt es, sage ich mal, keinerlei Grund, irgendwie sich zu klagen. Im Gegenteil, wir reden bei uns im Team immer intern von Wachstumsschmerzen. Ja, also okay. Es ging so weit, dass wir so viele Bestellungen hatten, dass unsere Logistik, unser Cap-Dienstleister, also der die Pakete von A nach B bringt, gar nicht darauf eingestellt war, auf die Anzahl der Pakete. Es ging so weit, dass unser PayPal-Konto gesperrt wurde, weil wir plötzlich irgendwie im Verdacht standen, Geldwäsche zu betreiben aufgrund des rasanten Anstiegs. Ja. Da haben wir einen Monat lang rumgemacht, um das Konto wieder freizuschalten und an unsere Umsätze ranzukommen. Ja, dann natürlich auch der ganze Kundensupport. All das wächst, ja, und wir sind Tag für Tag dran, eben diesem Wachstum gerecht zu werden und auch ein bisschen, sag ich mal, zu antizipieren, was in Zukunft kommen könnte, auch wenn das nicht immer so trivial ist.
Ja. Ja. Als Außenstehender hatte ich zuerst den Eindruck, okay, ein E-Commerce-Shop für Ersatzteile, ja, was ist jetzt daran so innovativ? Wenn ich ehrlich bin, waren das so meine ersten Gedanken. Aber ich glaube, das Innovative ist ja insbesondere dieser Schulterschluss zwischen den verschiedenen Akteuren. Das heißt, du hast verschiedene Gesellschafter mit drin, du hast eigentliche Wettbewerber mit im Boot. Wie läuft es dann im Tagesgeschäft ab? Kriegst du dann einen Anruf von einem CEO und musst mit ihm dann reden und 10 Minuten später redest du mit dem anderen CEO? Und also wie läuft dein Tagesgeschäft ab mit den verschiedenen, ich sage es mal, Charakteren und Gesellschaftern innerhalb deines Unternehmens?
Ja, also wir haben, tatsächlich spannend, wie das bei uns abläuft, weil es ja sowas, dafür gibt es ja keine Blaupause, ja, sondern wir mussten uns ausmalen, wie könnte es aussehen, welche Vorteile bringen, welche Konzepte mit sich. Wir haben, sage ich mal, unterschiedliche Stakeholder in unserem Konstrukt. Wir haben einerseits die Industrie, die bei uns als Gesellschafter mit dabei sind. Wir haben auf der anderen Seite das Team und das Management, die sehr operativ unterwegs sind. Und natürlich kommen da auch, können da so kartellrechtliche Fragen aufkommen. Ja? Mhm. Also eigentlich dürfte ja jetzt ganz praktisch gesprochen ein Male nicht die Umsatzzahlen von einem Mann und Hummel einsehen, die bei uns auf der Plattform stattfinden. Ja? Da haben wir eine sogenannte Chinese Wall eingebaut, um das aber sehr positiv, und das ist tatsächlich auch sehr positiv, zu formulieren. Es ist ein Beirat, den wir da noch implementiert haben, der sehr neutral besetzt ist, der nicht im Zusammenhang steht mit der Industrie und auch nicht irgendwie aus dem Team kommt, sondern unterschiedliche Kompetenzen verkörpert und eine Schnittstelle ist zwischen dem Operativen und den Gesellschaftern. Ja, mhm. Und so dann einerseits Kontrolle natürlich ausübt, vielmehr aber auch Beratung und so diese ganze Erfahrung und Kompetenz, die sie haben, uns als Team weitergeben kann, aber auch diese Kompetenz und Erfahrung in Richtung der Corporates weitergeben kann, weil Corporates, gerade jetzt aus der Zuliefererbranche, haben vielleicht noch nicht in letzter Instanz die Erfahrung mit Startups gesammelt. Ja, jetzt haben wir bei uns aber im Beirat jemanden, der macht, der kommt aus dem Venture Capital Bereich und weiß ganz genau, wie Startups ticken, in welchen Phasen sie welche Probleme haben, welche Fragestellungen wichtig sind und kann da eben sehr profund und fundiert in alle Richtungen kommunizieren und sehr glaubwürdig auch. Ja. Und genau, so diese Beiratsmeetings finden bei uns monatlich statt, ja, wo ich dann natürlich über die Entwicklung von Retromotion reporte. Quartalsweise sind bei uns so die Keyplayer aus dem Team, die in dem Beiratsmeeting auch mit dabei sind und aus ihren Bereichen mit berichten. Dann finden so, sag ich mal, auch quartalsweise Berichte statt an die Corporate Shareholder, wo dann auch über unverfängliche Zahlen, sage ich mal, High-Level kommuniziert wird, wie gerade der Stand ist. Und dann natürlich Gesellschaftersitzung, wo dann alle mit an Bord sind und da Gesellschaftsthemen behandelt werden.
Ja. Und die sind dann, die Geschäftsführer von den einzelnen Unternehmen sind dann mit dabei in diesen Gesellschafterversammlungen?
Ja, also wir haben tatsächlich auf CEO-Level Awareness, ja, oder Bedeutung. Also jetzt bei der letzten Gesellschaftersitzung waren alle CEOs vertreten aus dem Aftermarket von unseren Shareholdern, plus die VC-Kollegen, plus die Leute aus dem E-Commerce- oder Sales-Bereich. Ja. War dann auch eine ganz spannende Erfahrung, ja, weil man so auch in der Konstellation zum ersten Mal zusammengekommen ist. Und natürlich sind da auch sehr unterschiedliche Interessen, die da verfolgt werden. Und da besteht dann so die Kunst, das wieder in ja, Leitplanken zu setzen und in eine Richtung das Ganze auszurichten.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in den strategischen Themen. Vielleicht darf ich da noch nachfassen. In welche Richtung denkt ihr denn strategisch, ohne jetzt eure Geschäftsgeheimnisse natürlich zu verraten, aber seid ihr immer noch in einem Bereich, wo ihr sagt, wir wollen eigentlich noch diesen Markt von Old- und Newtimern stärker durchdringen? Wir sehen da noch ganz viel Potenzial. Ist es vielleicht auch eine Überlegung, in neue Märkte zu gehen, vielleicht im Sinne von Internationalisierung? Oder sind es eher technische Sachen, wo ihr sagt, 3D-Druck ist schon super, aber 4D-Druck wäre vielleicht noch spannend, auch da mit Materialien nochmal zu arbeiten, ganz anders, als das vielleicht im Originalprodukt war, weil das da ganz neue Materialien gibt, die besser wären. Also kannst du uns da so ein bisschen Eindruck geben, wo die Reise grob hingehen soll in nächster Zeit, so aus einer Innovationsstrategie gedacht? Mhm.
Gerne. Also unsere Vision ist es, die Nummer 1 Plattform für Old- und Youngtimer in Europa zu werden. Und das wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren schaffen. Unsere Mission ist es, Ersatzteile verfügbar zu machen, gemeinsam mit der Industrie und unserem Netzwerk. Da haben wir dann natürlich für uns so ein paar Wachstumshebel identifiziert und welche Punkte, Meilensteine sehen wir auf dem Weg dorthin. Ich würde behaupten, dass wir heute schon im Ersatzteilbereich auf jeden Fall unter den Top 3 in dieser Branche sind, in der Old- oder in dieser Nische sind, Old- und Youngtimer-Ersatzteile in Deutschland. Du hast erwähnt, ein Wachstumshebel ist Internationalisierung. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den deutschen Markt. Wir wollen die ganzen Prozesse sich einpendeln lassen. Wir wollen weitere Hersteller und Portfoliolieferanten anbinden, um das Portfolio, sag ich mal, noch schmackhafter zu machen. Wir wollen Marktplätze anbinden, um auch die Reichweite zu vergrößern. Wir machen jetzt gerade einen Relaunch von unserem Shop, der das Ganze wesentlich intuitiver macht, wo Content und Community noch mehr zum Tragen kommen werden. Dann kommt letztendlich die Internationalisierung und das Ganze dann eben in den unterschiedlichen Ländern auch nochmal zu bespielen. Genau, und da sehen wir so den Timeframe von 3 bis 5 Jahren. Die Entwicklung bisher, ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg aktuell, auch diesen Zeitplan einzuhalten. Die Voraussetzungen einfach gut sind, weil wir da sehr viel Zeit auch uns dafür gelassen haben, sage ich mal, ja.
Vielleicht eine Anmerkung. Ich habe nach Oldtimer-Ersatzteile gesucht und tatsächlich, ihr wart auf Platz 1 auf der Google-Suche. Ist ja wirklich ein Ritterschlag. Wie habt ihr das hinbekommen? So relativ schnell Platz 1 auf Google zu sein?
Ja, das Lob und die Blumen gebe ich weiter an unseren Marketing-Kollegen oder auch, das sind mehrere Leute da involviert. Wir schauen natürlich, einerseits haben wir das Portfolio, wir haben ca. 50.000 Teile bei uns im Shop die sind alle Classic gebrandet. Das gibt es dann natürlich auch in einem Ranking ein gewisses Gewicht. Wir verfolgen auch eine ganz starke Content-Strategie, weil was unser großer Vorteil die Besonderheit, sage ich mal, in unserem Markt ist, dass es ein sehr emotionaler Markt ist. Ja. Die Leute mögen sich auszutauschen über ihre Fahrzeuge, welche Probleme sie haben, wie sie das Teil gefunden haben, wie sie es eingebaut haben, welche Historie das Fahrzeug hat. Die sind sehr mitteilungsbedürftig im positiven Sinne. Und da war so der Indikator, wenn man bei uns auf die Facebook-Seite geht, da haben wir wirklich sehr schnell eine Community von knapp, glaube ich, 13.000 Followern aufgebaut. Und das, weil wir da eigentlich unserer Community die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Ja? Wir machen immer irgendwie wöchentlich eine Umfrage, bitte schicke uns dein Fahrzeug, ein Foto, und wir werden zu bombardiert mit Kommentaren, die Leute schicken uns Fotos etc. Also das ist ein sehr spannender Ansatz, und den jetzt auch mit dem Umzug, den haben wir schon begonnen, diesen Content-Ansatz zu verfolgen auf dem Shop, und weil wir merken, okay, der ist ein sehr wesentlicher Bestandteil von unserer Marketingstrategie, wollen wir im neuen Job noch viel besser, noch viel schlanker, noch wesentlich flexibler umsetzen. Legen da auch nochmal zusätzlich Wert dann auf Content und da so kommt dann auch so ein Suchergebnis zustande. Ja.
Darf ich gerade noch eine? Du hattest vorher mal gesagt, alles, was im Erfolg zählt, ich glaube sogar zum Drucken, hast du schon gesagt, ist das richtige Geschäftsmodell. Ne? Also nur dann kann es wirklich klappen. Jetzt kann ich mir grob vorstellen, wie es in eurer Handelsplattform quasi funktioniert. Ich denke über eine Marge zwischen quasi Ankauf und Verkauf. Aber wie macht ihr das bei gerade den 3D-Druck-Thematiken? Wie geht ihr daran? Wie habt ihr da ein Preisfestsetzungsverfahren und wie sieht auch das geschäftliche Modell dahinter aus? Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblicke geben?
Genau, also sehr gerne. Da haben wir tatsächlich einen anderen Ansatz, weil wir sagen, wir können natürlich nicht immer bei jedem Teil die Qualität überprüfen, ja, und wollen da auch nicht unbedingt immer in die Haftung übergehen. Und wer hat da die meiste Ahnung darüber? Das ist der Hersteller direkt. Ja. Und was uns da vorschwebt, ist so in die Richtung Kickstarter-Kampagnen für Ersatzteilnachfertigung zu gehen. Das wäre dann auch ein Marktplatzmodell, wo wir sag ich mal, den ganzen Nachproduzenten die Plattform geben, ihre Fertigkeiten irgendwie zur Schau zu stellen und die Projekte, die sie angehen könnten und auf der anderen Seite eben einzusammeln, wer hat Interesse an diesen Ersatzteilen und dass sie in eine Umsetzung kommen. Ja, und wenn da ein gewisses Volumen da ist und die gewisse Nachfrage, dann kann auch der Nachproduzent in die Umsetzung gehen und wir würden da eine Vermittlerrolle eingehen. Ja, weil wir haben natürlich diese ganze Community geschaffen, die alle diesen Bedarf an Ersatzteilen haben und da sehen wir eben Potenzial, das in der Nachproduktion dann, sag ich mal, so umzusetzen. Aber bis dahin gibt es auch noch einige Bausteine zu erledigen. Das ist, sag ich mal, so der größere Ausblick. Aktuell machen wir das in einem Verfahren von einem Ersatzteil und wir beobachten ganz genau, welche Kommunikation findet wo statt, welche Informationen werden benötigt, weil das ist schon ein komplexes Feld, was eben nicht so einfach, sage ich mal, umzusetzen ist wie eine normale Kickstarter-Kampagne, wie man sie vielleicht kennt. Ja.
Arthur, vielleicht eine ganz interessante Frage noch. Was bedeutet Innovation Mindset für dich persönlich?
Allernächst müsste ich mal für mich definieren, was Innovation bedeutet. Mindset ist ja relativ klar. Innovation ist für mich, es muss etwas sein, was am Markt akzeptiert wird. Eine Neuheit, die es so noch nicht gegeben hat, die vom Markt akzeptiert wird und wo auch ein funktionierendes Geschäftsmodell dahinter ist. Ich denke, ich habe mir schon mal den Gedankengang vorgeführt, was wäre oder könnte eine KI, eine künstliche Intelligenz, eine Innovation Mindset haben. Und wenn ich so meine Definition von Innovation ranziehe, dann glaube ich nicht daran, dass eine KI herausfinden kann, wie der Kunde tickt, ein Geschäftsmodell dazu entwickeln und das legal betreiben kann, ohne menschliches Zutun. Deswegen ist auch Innovation Mindset was sehr Menschliches, was wahrscheinlich auch sehr Zukunftssicheres, ja, weil es einem nicht ersetzt werden kann. Natürlich als Hilfsinstrument kann so eine KI dazu dienen, aber es bleibt im Wesentlichen sehr eine menschliche Sache. Und es ist eine Grundvoraussetzung fürs Gründertum, ja, diese Denke zu haben, und dann fehlt vielleicht noch die Komponente, die Umsetzung. Ja, und das gepaart in dem Gründer sind gute Voraussetzungen. Ja.
Sehr interessant.
Ja, Arthur, ganz, ganz spannendes Thema und wir sehen, ihr seid auf einem tollen Weg. Wir müssen dich wahrscheinlich irgendwann unbedingt nochmal einladen. Da gibt es noch ganz viele Fragen, aber auch mit ein bisschen Blick auf die Zeit wollen wir einfach nochmal eine Frage nachlegen. Jetzt haben wir ganz viel über dein Innovation Mindset beziehungsweise das deines Umfelds mitgekriegt. Mit all deinen Erfahrungen, die du schon hast, für unsere Zuhörer, die vielleicht selber ans Gründen denken, kannst du noch irgendwie einen besonders guten Tipp mitgeben, wenn die an ihrem eigenen Innovation Mindset arbeiten? Was hilft dir immer wieder, da auf die Spur zu kommen?
Da muss ich wahrscheinlich fast philosophisch beantworten, ne? Mit dem Nike-Werbespruch Just Do It. also einerseits natürlich, oder andersrum gesagt, das ist auch, was mich so inspiriert hat, während meinen Vorlesungsbesuchen bei Götz Werner, der das so formuliert hatte, dass Unternehmertum in erster Linie bedeutet, sich selbst zu unternehmen, ja? Sich selbst zu entwickeln, neue Dinge auszuprobieren. Man sagt ja oft so, aus der Komfortzone rauszugehen und sich in unbequeme Situationen zu begeben, weil dann auch der Lerneffekt da ist. Und dafür sage ich mal, eine Motivation oder eine Leidenschaft zu haben, in unbequeme Situationen reinzugehen, ja? das zu entwickeln, diese Leidenschaft, ja? Immer wieder da reinzuspringen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ja, das andere ist, ein Durchhaltevermögen zu entwickeln. Durchhaltevermögen zu entwickeln, indem man sich seiner Werte ganz bewusst wird, ja, um immer wieder zu wissen, wofür macht man das, das Warum. Ja, und wenn man diese Frage so initial, bevor man gründet, für sich beantwortet hat, das hilft dann einem, insbesondere durch diese Talsohlen durchzukommen, wo es dann vielleicht nicht so rund läuft, wo man vielleicht dann ans Aufgeben denkt, wo der Berg irgendwie zu groß erscheint. Diese Motivation dann wieder zu finden durch diesen inneren Anker und dadurch nach außen hin, von außen hin sieht es dann aus wie Durchhaltevermögen. Ja, aber für innen ist es einfach ein starkes Wertegerüst zu haben, dass man immer wieder zurückfallen kann.
Ja, vielen Dank, Arthur. Sehr, sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir uns hoffentlich bald auch wiedersehen. Vielen Dank.
Vielen Dank euch. Merci. Hat Spaß gemacht.
Danke auch von meiner Seite. Tschüss, Arthur.
Ciao, ciao.